Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Wissenschaftlerin und eine Wissenschaftlerin, bei der es einfach nicht so leicht ist, außer die Wissenschaftlerin alles Wesentliche in einer Begrüßung unterzukriegen, finde ich. Sie ist Transformationsforscherin, sie ist Nachhaltigkeitsexpertin, sie ist Buchautorin und sie ist außerdem Honorarprofessorin an der Leuphana-Universität Lüneburg. Und ich könnte da jetzt noch sehr viel zufügen. Ich sage aber jetzt an dieser Stelle einfach mal herzlich willkommen, Maja Göpel.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Göpel, Sie sind hier gerade wirklich 30 Sekunden vor Start reingestürzt, weil Sie total im S-Bahn-Chaos waren. Was hilft Ihnen denn in solchen Situationen irgendwie die Ruhe zu bewahren? Ich merke, Sie sind irgendwie gerade gar nicht außer Atem. Sie wirken zumindest lässig. Was hilft Ihnen in so unvorhergesehenen Situationen?
Erfahrung. Es ist nicht das erste Mal, dass im allerletzten Moment ein öffentliches Verkehrsmittel ausfällt. Und dann hilft es auf jeden Fall, einen direkten Draht zu haben zu denen gegenüber, wo man versucht, eine Situation eben zu lösen. Und dann einfach nur wirklich ganz klar in keinster Weise Schuldzuweisung, sondern einfach Problemlösungsorientierung von allen Seiten. Und dann ein gemeinsam schaffen wir das Duktus. Und dann versucht man eben durchzukommen.
Das klingt gut. Ich gucke hier noch mal kurz in unseren Chat. Wir haben nämlich heute eine besondere Sendung. Wir haben unser Studio geöffnet. Das heißt, Sie können sich reinklicken in den Kamera-Livestream und Sie können uns hier aus der Pole-Position im Studio zugucken und Sie können mitchatten. Und ich hatte Sie während der Musik, als noch nicht klar war, ob Sie es pünktlich schaffen, Frau Göpel, auch noch mal gefragt, liebes Publikum, ob Sie Lifehacks oder Tipps haben für diese Situation, wenn irgendwas einfach plötzlich nicht so läuft, wie man es möchte. Aber ich sehe, da sind alle noch relativ still. Vielleicht müssen Sie kurz nochmal in sich gehen und brauchen noch einen Moment, um in diese Sendung reinzufinden. Ist auch total okay. Ich sage es aber nochmal für alle. Wir haben hier heute das offene Studio. Das heißt, Sie können sich reinklicken in den Livestream und zwar unter deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Da finden Sie den Teilnahmelink. Und wir haben viel vor heute bei den Themen des Tages. Wir schauen unter anderem auf die Lage im Nahen Osten. Wir schauen auf die Ampeleinigung beim Klimaschutzgesetz. Und Frau Göpel, direkt nochmal eine Frage nach einem Rat- oder Lifehack. Was ist denn Ihr Lifehack, wenn man eine Stunde Diskussion zu so verschiedenen Themen vor sich hat und man schnell umswitchen muss, wo die Weltlage jetzt auch nicht gerade die rosigste ist, sage ich mal. Wie fokussieren Sie sich da?
Vielleicht ist das eigentlich auch so ein bisschen der Schlüssel zu dem, man kann mich nicht so einordnen mit dem, was ich mache, weil die Transformationsforschung beschäftigt sich mit Mustern. Also versucht nicht in einer Disziplin in die absolute Tiefe zu kommen, sondern zu sehen, wo sehen wir ähnliche Veränderungsmechanismen in unterschiedlichen Bereichen. Und dann kann ich aus dieser Musterbrille relativ gut eben auch Querverbindungen machen. Und das hilft mir natürlich in unterschiedlichen Kontexten, das aus der Perspektive einzubinden. Und deshalb nehme ich auch nur bei der Nachhaltigkeitsthematik, weil ich da richtig in die Tiefe gegangen bin, dann auch die Expertise für die Tiefe in Anspruch. Aber dieses musterhafte Denken, ich glaube, dass das in vielen Momenten einen ersten Schlüssel bietet, um eine totale Außergewöhnlichkeit in eine Verhandelbarkeit oder auch Gestaltbarkeit zu verwandeln.
Ja, interessant. Ich selber denke sehr gerne in Mindmaps. Also mir hilft es total, meine Gedanken irgendwie, die oft im Kopf so ein bisschen wirr rumschwirren, so aufs Papier zu bringen, aber eben nicht als Liste. Also die Listen sind mein Tod, sondern wirklich so als Mindmap, als so verzweigtes Ding. Ist Ihr Kopf oder Ihr Gehirn dann also ein riesiges Mindmap?
Wahrscheinlich. Ich glaube, es ist auch bunt. Also ich merke, wenn ich das, mache das auch gerne. Also ich finde, die Listen so hintereinander, die sind eher für die Sachen, wo man so weiß, das sind so Abarbeitungsthemen. Aber wenn es darum geht, ein neues Feld sich wirklich aufzuschließen, dann mache ich das auch ganz viel, dass ich sage, den Komponente gibt es diese. Im systemischen Denken macht man das aber auch so, dass man versucht, was sind unterschiedliche Treiber und Einflüsse oder Akteurinnen, die ich berücksichtigen möchte, um den Gesamtzusammenhang zu sehen und damit mir auch nichts rausfällt. Und dann natürlich genau diese Verbindungen zu ziehen, was beeinflusst was. Was ist auf jeden Fall vielleicht als erstes dann eben anzusprechen. Also Mindmapping und so die Zusammenhänge aufmalen hilft immer.
Dann lade ich Sie ein, liebe Hörerinnen und Hörer, auf eine Reise durch unsere Mindmaps des Tages. Wir sortieren wie immer die Themen, die heute wichtig sind. Und ich sage es nochmal, wir haben heute das offene Studio. Das heißt, Sie können uns im Kamera-Livestream über die Schulter gucken. Ich winke hier mal in die Kamera. Sie finden das unter deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Da ist der Teilnahmelink. Da finden Sie auch zum Chat und können tatsächlich mitdiskutieren, Ihre Gedanken teilen. Auch gerne abfotografierte Mindmaps teilen, das nehmen wir auch. Ich freue mich auf die Stunde Sendung und auf die gute halbe Stunde Podcast. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Frau Göpel. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind, liebe Hörerinnen und Hörer. die Kunstbiennale in Venedig. Die wird am Samstag eröffnet und schon heute können Journalistinnen und Journalisten die Pavillons der Länder anschauen. Und da gibt es einen Pavillon, der nicht wie geplant zu öffnen scheint, und zwar der israelische Pavillon. Das passiert aus Protest. Die Künstlerinnen und die Kuratoren des Pavillons, die würden die Ausstellung eröffnen, heißt es, wenn eine Vereinbarung über einen Waffenstillstand im Gaza-Krieg und die Freilassung der von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln erreicht wäre. Und ich möchte da drauf gucken. Und ich möchte aber nicht nur mit Ihnen da drauf schauen, sondern natürlich auch mit einem Gast. Meine heutige Gästin ist die Transformationsforscherin Maja Göpel. Und ich möchte drauf schauen mit unserem Kulturkorrespondenten Wladimir Balzer. Der ist uns jetzt direkt aus Venedig zugeschaltet. Herr Balzer, Sie sind direkt am Pavillon. Nehmen Sie uns doch bitte mal mit. Wie sieht's da aus? Da soll ja ein Zettel dranhängen. Und was steht da drauf?
Das ist nicht nur ein Zettel, das ist sogar ein ganzes Plakat, was da steht. Und genau, was Sie gerade schon erwähnt haben, steht ja einfach auf Englisch, weil natürlich Englisch die Sprache der internationalen Kunstszene ist. The artists and curators of the Israeli Pavilion will open the exhibition when a ceasefire and hostage release agreement is reached. Also genauso, wie Sie es gerade schon gesagt haben, das Wort Gaza kommt da nicht vor, aber darauf bezieht sich natürlich, dass dieser Pavillon geschlossen bleibt, bis tatsächlich eine Waffenruhe, eine Feuerpause im Gazastreifen erreicht ist und eben auch ganz wichtig für Israel selbst und für die israelische Gesellschaft natürlich auch eine Möglichkeit erreicht wird, die restlichen Geiseln, sind ja über 100 Menschen, die noch in der Hand der Hamas sind, befreien zu können. Daran wird ja nun schon seit über einem halben Jahr gearbeitet. Muss man sich ja vorstellen, so lange sind diese Menschen schon in Geiselhaft. Und die Künstlerin Ruth Patir hat das gemeinsam entschieden, diesen Pavillon hier, den offiziellen Pavillon Israels, der eben auch vom Kulturministerium in Jerusalem mitfinanziert wird, in der Zeit nicht zu öffnen, wo diese Forderung nicht erfüllt ist. Am Samstag wäre dann die offizielle Eröffnung der Biennale. Jetzt sind gerade so Preview-Tage, wo hier eben so ein bisschen auch die Kritikerinnen und Kritiker, Sammler unterwegs sind. Ich stehe hier direkt davor vor diesem Pavillon. Viele versuchen so ein bisschen reinzuschauen. Die Türen sind zu, sind Glastüren, sodass man ein bisschen schon von der Kunst mitbekommt von Ruth Patir, die das Thema Mütterschaft und Fruchtbarkeit aufgreift und so historische Fruchtbarkeitsfiguren zum Leben erweckt hat in einem Video, was sie zum Teil mit KI erstellt hat. Das kann man sehen, aber rein in den Pavillon kann man nicht.
Vielen Dank für diese Einblicke, Maja Göpel. Bevor jetzt sozusagen jemand anderes den Pavillon boykottieren kann, boykottiert sich der israelische Pavillon oder boykottieren sich die MacherInnen selber. Man könnte das ja auch aus einer anderen Perspektive als Handtuchwerfen bezeichnen. Wie sehen Sie das?
Oh, ich habe das ganz anders interpretiert. Also ich glaube, was die ganz wichtige Botschaft ja ist, wenn wir auch schauen, wie verhärtet die Debatte ist, also gegen Israel und dann gehören da alle dazu, oder eben für Israel und dann gehören da auch alle dazu, ist ja hier die Differenzierung, die eingetreten ist. Dass nämlich Personen, die für Israel angetreten sind, durchaus zeigen, dass das, was die politische Entscheidung gerade ist, zu tun, nicht unbedingt von allen getragen wird. Und das ist ja ganz, ganz wichtig, dass wir das nie aus den Augen verlieren, dass innerhalb von Israels ein riesiges Ringen um die angemessene Antwort stattfindet. Und die andere Botschaft finde ich sehr gut dann gewählt, dass man für beide Seiten ein Aufeinanderzugehen fordert. Also sowohl die Geiseln freizulassen, weil das ist inakzeptabel, ist ja das, was die israelische Bevölkerung auch am meisten umtreibt, natürlich. Wie können meine Angehörigen zurückfinden? Und auf der anderen Seite zu sagen, und dann braucht es auch eine Waffenruhe. Also wie schützen wir dann eben auch die Bevölkerung auf der anderen Seite? Deshalb ist das für mich ein Raum öffnen, der viele der typischen Rahmungen eigentlich aufknackt und damit es auch schwerer macht, diese Gegeneinanderstellung weiter aufrechtzuerhalten. Also ich finde das eine sehr kluge Form des Umgangs.
Ich habe auch mal hier, während Sie das dargelegt haben, einen Blick in den Chat geworfen. Unsere Hörerinnen und Hörer gehen, glaube ich, in eine ähnliche Richtung. Also ein Gast, ein Hörer schreibt, für die Rettung von Menschenleben können gerne solche Zeichen gesetzt werden, auch in Venedig. Und eine andere Hörerin, Annebert Lux, schreibt, eine mutige Entscheidung. Es ist wichtig zu manifestieren, dass nicht ganz Israel mit dieser Regierung übereinstimmt und diesem Krieg gegen die Bevölkerung Gazas zustimmt, durch den die israelischen Geiseln nicht zurückkehren, sondern im Gegenteil in großer Gefahr verbleiben. Wladimir Balzer, wenn wir noch mal den Blick zu Ihnen nach Venedig richten, gibt es denn schon Reaktionen auf diesen Selbstboykott?
Gibt es noch nicht, aber alle haben natürlich erwartet, dass es hier Diskussionen geben wird um diesen Israel-Pavillon. Es gab ja schon seit einigen Wochen so eine offene Petition, den Israel-Pavillon zu boykottieren, ihn gar nicht erst zu betreten. das hat schon einige Wellen geschlagen im Vorfeld. Und es war völlig klar, auch bevor wir hierher gereist sind, dass der Israel-Pavillon auf jeden Fall Diskussionen auslösen würde. Und ich würde auch sagen, dass die Künstlerinnen und die Kuratorinnen vielleicht auch einer Debatte zuvorgekommen sind, die sowieso gekommen wäre. Vielleicht wäre es sowieso nicht um die Kunst gegangen, sondern wäre einfach nur um Israels Politik im Nahen Osten gegangen. Vielleicht wollten sie das auch verhindern und wollten die Kunst vielleicht davon auch ein bisschen frei halten, fast schon schützen, wenn man so will. Deswegen sind die Türen hier auch zu. Es gibt noch ein anderes interessantes Beispiel, wie stark die Weltpolitik auf diese Biennale eingreift oder in diese Biennale eingreift. Der russische Pavillon ist natürlich wieder nicht dabei. Er steht zwar hier natürlich als Gebäude, er gehört ja nun mal Russland, aber Russland hat es Bolivien übergeben, einem Land, mit dem neuerdings dort sehr starke wirtschaftliche Verbindungen herrschen, zum Thema Lithiumförderung, zum Thema auch Atomenergie. Also Politik, internationale Politik spielt hier immer mehr rein. Und das ist das sind die Diskussionen, die hier auch unter Kritikerinnen und Beobachtern geführt werden, dass die Kunst selbst inzwischen schon so politisiert ist, auch weltpolitisiert ist, dass sie vielleicht an die Grenzen dessen kommt, wofür sie eigentlich steht, nämlich für eine gewisse Unabhängigkeit, für eine Ambivalenz, für Debatten, für Ästhetik. Also ich spüre schon wirklich, bevor diese Biennale schon so richtig begonnen hat, dass dieser politische Druck, diese Themen, die Weltlage einfach immens hier hineinwirken.
Ja, interessant.
Ja, ich finde parallel mit dem Sport, ne? Also das haben wir ja auch gesehen bei der Weltmeisterschaft und den Positionierungen und wie dann der Regenbogen Binde ins Spiel gekommen ist.
Die One-Love-Binde.
Genau. Ja. Und ich glaube, was wir natürlich hier zusammenfügen, ist, dass dann SportlerInnen oder KünstlerInnen für Länder in den Pavillons oder in den Teams antreten. Und damit ist es gar nicht so leicht, in diesen Kontexten zu verlangen, dass es entpolitisiert ist. Es ist natürlich auch die Idee, wie kriege ich bei Wissenschaft ja eigentlich auch, ne? Wie kriege ich einen Austausch auf einer bestimmten Form der Interaktion möglichst befreit von all diesem Überbau. Aber solange es als Abgesandte von einer bestimmten Nation ist und einen nationalen Stolz auch auslöst, was ja bei diesen Wettbewerben sehr stark ist, da ist es eigentlich, finde ich, logisch ein Stück weit zu erwarten, dass dieser Spillover auch stattfindet.
Was ich auch total interessant finde, weil Sie von Diskussionsräumen sprechen. Das ist ja an dieser Stelle offensichtlich funktioniert. Also ich hatte mir auch notiert, dass es Ende Februar diesen offenen Brief von AktivistInnen gegen eine Teilnahme Israels bei der Biennale gab. Da haben wirklich mehr als 18.000 Menschen unterschrieben. Und damals ging es mir schon so, dass ich das Gefühl hatte, oh, da soll eine Diskussion aber abgeschnitten werden, die eigentlich jetzt auf der Biennale mit Kunst hätte verhandelt werden können, sozusagen. Mhm. Indem aber natürlich Israel dann sagt, okay, wir reagieren auf eine Art sicherlich auch auf diese Diskussion, aber eben indem wir Kunst nicht sichtbar machen, klappt das ja dann doch, dass wir jetzt drüber diskutieren. Also, wissen Sie, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall.
Also man könnte, Entschuldigung, wenn ich da kurz einhacke, man könnte sogar so interpretieren, dass sozusagen die Schließung dieses Israel-Pavillons selbst auch schon ein Akt der Kunst ist. Kunst ist ja immer dann Kunst, wenn sie als solche interpretiert wird und wenn sie als solche verstanden wird und Diskussionen auslöst und neue Blicke und Perspektiven ergibt. Dafür steht ja Kunst. Und ich kann es so auf jeden Fall sehen, dass die Schließung dieses Pavillons eben auch, ja, wenn man so will, eine politische Performance ist.
Ja, also Performance ist ja sowieso ein wichtiger Begriff, gerade in der interaktiven Kunst. Und ich denke, was damit auch reinspielt, ist ja eine gewisse Form von Gestaltungshoheit wieder zurückzugewinnen in einer Situation, wo sonst andere über dich befinden. Und das hat ja erstmal auch einen mutmachenden Moment und einen einladenden Moment. Ne? Dass ich nicht warte, machen sie es zu oder nicht, sondern in so einer Unsicherheitsphase überlege, was kann meine konstruktive Gestaltungsantwort sein?
Maja Göpel hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und ich sage herzlichen Dank an Sie und an Wladimir Balzer, unseren Kulturkorrespondenten, der live aus Venedig von der Biennale und wirklich aus dem Geschehen, man hört es an dem piependen Müllfahrzeug im Hintergrund.
Ja, hier wird noch ein bisschen gearbeitet und gewerkelt, genau.
Ja, live aus dem Geschehen hier uns seine Eindrücke geschildert hat. Vielen Dank. Maja Göpel ist mein Gast hier heute. Sie ist Transformationsforscherin, Politökonomin und Buchautorin. Und sie ist heute hier mein Gast, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Und wir sind aber nicht allein in der Sendung, im Studio schon, zumindest körperlich. Heute ist aber wieder der Tag des virtuellen offenen Studios. Das heißt, wenn Sie uns jetzt im Radio hören, dann könnten Sie sich auch noch live in unseren Video-Livestream reinklicken. Da können Sie uns zuschauen, sehen, was im Studio passiert. interessiert und unter anderem auch zuhören, was wir eigentlich hier so besprechen, während die Musik im Radio läuft. Und Sie können sich darüber hinaus live im Chat beteiligen an unserer Diskussion. Wenn Sie jetzt sagen, ach, klingt gut, ich habe gerade Zeit, ich bin vielleicht gerade in der Mittagspause und möchte mich reinklicken, dann geht das unter deutschlandfunkkultur.de/offenes-studio. Da finden Sie den Teilnahmelink. Wenn ich Nachrichten jetzt in diesen Tagen über den Angriff des Iran auf Israel lese und über eine mögliche Reaktion Israels darauf, dann fällt mir immer wieder auf, wie viel diese Situation mit Warten und mit Geduld auch auf eine Art zu tun hat. Alle schauen auf Israels Premier Netanyahu und warten darauf, wie und ob Israel auf den Angriff des Iran vom Wochenende reagiert. Und er hat sich zwar geäußert, aber es sind eben noch keine Taten gefolgt. Und es ist eben auch in der Diskussion, ob überhaupt Taten folgen sollten. Wie würden Sie denn Ihr Warten beschreiben in dieser Nachrichtenlage, Maya Göpel?
Also für mich ist diese Nachrichtenlage natürlich eine, wo ich genau weiß, ich habe keinen direkten Einfluss auf das Ergebnis. Von daher ist eigentlich die Rückbesinnung auf das, was hat definitiv Relevanz, egal wie es eben ausgeht, häufig aus meiner Sicht etwas Stärkendes. Und da kommen wir ganz schnell zu so zwischenmenschlichen Beziehungen, zu Dingen, die mir wirklich wichtig sind, zu wie kann ich für mich Möglichkeiten finden, mit Unruhe, die vielleicht aufkommt, auch gut umzugehen. Und also ich muss jetzt einfach daran denken, weil ich gerade am Sonntag mit Katja Riemann eine Veranstaltung hatte im Kieler Theater, die ein Buch geschrieben hat, Zeit der Zäune, wo sie sich eben in unterschiedliche Lager begeben hat, um zu gucken, wie finden Menschen in Interim-Situationen, das ist ja so ein bisschen ähnlich, also die wissen nicht, werde ich reingelassen, werde ich zurückgewiesen, was passiert mit mir eigentlich, wie finden die Gestaltung, so ein bisschen auch Normalität im Ausnahmezustand. Und das war sehr schön, weil sie gar nicht nur die Situation beschrieben hat, sondern ganz viel eben mit Menschen gesprochen hat und geschaut hat, was sind die kleinen Gestaltungsmomente des Miteinanders, des Teilens, des einen kleinen Garten anlegen, des eine Dusche Bauens. Und das ist für mich so ein bisschen diese Analogie. Also wie schaffen wir es denn eigentlich durch Wirksamkeit mit einer Sache, von der wir wissen, definitiv, egal in welche Richtung es geht, fände ich es schön, wenn es die gäbe, vielleicht diese Unruhe ein Stück weit zu bändigen. Wenn ich nicht einen direkten Zugang habe, dann wäre es natürlich wirklich wichtig, sich auch irgendwo einzumischen. Also wir haben viel zu viel, ist mir jetzt irgendwie zu doll und zu anstrengend. Also wenn ich einen Wirkarm in eine Situation habe, dann sind wir heute in diesen Umbruchssituationen natürlich auch alle gefragt, ein Stück weit zu schauen, wie kann ich den einsetzen?
Dann schaue ich mal kurz mit einem Auge in den Chat, was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu diesem Warten auf eine Reaktion geschrieben haben. Oder sind viele Reaktionen. Da sind so Adjektive wie das Warten ist sehr bang, Ohnmachtsgefühle angesichts der globalen Zuspitzungen im Nahen Osten wie auch anderswo machen krank, schreibt ein Hörer. Und ein anderer sieht das aber ein bisschen anders. Er sagt, Warten und Nachdenken entspannt die Lage. Es glättet die Wogen auf allen Seiten. Das finde ich ganz interessant, weil Premier Netanyahu tatsächlich selber sich geäußert hat und er hat auch vom Warten gesprochen. Auf den Angriff des Irans müsse eine kluge Reaktion folgen. Das klingt ja so ein bisschen so, wie es der Hörer auch beschrieben hat, so dieses Abwägende. Dann kommt aber ein Satz, der Iran solle nervös warten müssen, wann die Gegenreaktion erfolge. Das ist dann wieder diplomatisch, ja, schon recht scharf. Oder wie ordnen Sie das ein?
Ja, na klar. Also wir haben, also wenn ich systemisch beschreibe, gibt es diese Archetypen der Eskalation. Ne? Also ich gehe rein und dann warte ich auf die Vergeltung und dann bin ich schon vorbereitet, ob ich noch einen draufsetzen kann. Und deshalb haben wir im Bereich der jetzt Waffenwettläufe dann irgendwann die Atombombe oben drauf sitzen, wo man genau weiß, wenn ich einen Erstschlag mache und das wird damit vergolten, dann ist richtig richtig problematisch. Und zwar für alle Beteiligten. Das war ja so diese ganze Abschreckungstheorie, mit der da viel operiert wurde. Und ein Stück weit spielt das in jedem Konflikt natürlich eine Rolle. Wenn ich das Gefühl habe, die andere Seite ist komplett machtlos, dann ist meine Verhaltensweise vielleicht deutlich die Macht des Stärkeren durchsetzend, mehr motiviert, als wenn ich weiß, da ist eventuell etwas, was ich mir entgegenstellen konnte. Aber dies Etwas zu formulieren, und damit haben wir vielleicht eine Verbindung zwischen der einen Rückmeldung und der anderen, wenn das Etwas nicht kalkulierbar ist und es zum Beispiel eine neue Allianz ist, die sagt, wir gehen nicht in die Eskalation, aber wir forcieren eine Deeskalation, weil wir eine groß genug Kulisse bauen, in der auch völlig klar ist, wenn ein Land weiter eskalieren möchte, wird es für das Land nicht gut ausgehen können, aber wir wollen eben einen Schritt zurückgehen. spricht, über die Bedingungen sprechen, unter denen das aufhören kann, wäre das eine andere Demonstration von Stärke. Und ich glaube, dieses Kluge wäre natürlich ein wünschenswertes Ergebnis.
Heute ab 17 Uhr gibt es eine Sondersitzung der EU-Außenminister, eine Videokonferenz eben über die Folgen des iranischen Angriffs vom Wochenende. Das wäre ja so ein Ort, wo man diplomatisch verhandeln könnte. Und ich habe einen Satz vom luxemburgischen Außenminister Xavier Bettel im Kopf, der hat sich heute im Morgenmagazin geäußert. Und zwar ging es da um den Vorschlag, als eine Reaktion, jetzt keine militärische Reaktion, die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen. Und er sagt aber, das fehlt da einerseits an formalen Voraussetzungen, also es bräuchte ein Gerichtsurteil in mindestens einem EU-Staat, um das durchsetzen zu können. Und er sagt aber auch, diese Einstufung könnte diplomatische Gespräche erschweren, weil es eben in der verbalen Eskalation eben eine Stufe raufgeht und dadurch diesen diplomatischen Raum auch verengt auf eine Art. Klingt auch, wenn man es auf dieses Warten wieder bezieht, so nach einem abwartenden, abwägenden, aber manchmal muss man halt auch Klartext reden.
Ja, das ist diese ganz, ganz schwierige, also für mich erinnert das auch an die Genoziddebatte. Also da ging es ja auch darum, muss man frühzeitig ein neues Label verwenden, weil die Sicherheit, dass es sich in so etwas entwickelt, gegeben ist. Oder ist es genau andersrum? Das wäre dann so im Zweifel für die Angeklagte oder den Angeklagten, braucht es erst eine ausreichende Evidenz, bis ich dann zu dieser Definition komme und welche Institution ist auch legitimiert, sie zu treffen. Das ist ja etwas, was wir in unseren Gesellschaften durchaus auch ein Stück weit abgegeben haben, aus meiner Sicht aus gutem Grund. Weil sonst sich ja auch schnell die Personen, die am lautesten schreien, und auf Social Media haben wir die Wettkämpfe ja gesehen, und dann ist auch nicht mehr klar, welche Fakten jetzt wirklich tragen oder wo jemand auch was Manipuliertes einwirft. Und dann geht es hoch und höher und die Zäune werden immer höher und die Lager werden immer verfeindeter. Und deshalb ist so eine gewisse Prozesshaftigkeit sehr wichtig, aber natürlich nicht, um bestimmte Reaktionen unnötig lange zu verzögern. Das ist dann ja auch wieder eine Taktik, die wir auch aus den USA mit dem Filibustern und sowas ja durchaus kennen. Reden wir nochmal drüber, reden wir nochmal drüber, reden wir nochmal drüber, damit keine Entscheidung stattfindet. Deshalb ist die klare Antwort nie da, sondern es kommt auf die Situation an und auf die Intention der Beteiligten, tatsächlich zu einer Lösung zu finden. Und ja, da stecke ich in dieser Expertise tatsächlich zu wenig drin, um zu sagen, das würde ich genauso als den richtigen Schritt bewerten oder nicht.
Ich möchte gerne noch einmal eine Wortmeldung aus dem Chat aufgreifen, weil die mich jetzt beim Lesen berührt hat. Matthias Klaus, der Hörer, schreibt auch nochmal zum Thema Warten. Natürlich warte ich und wartet meine jüdische Familie und ich hoffe, dass die Politiker in Israel diesmal die einmalige Chance wahrnehmen, die Welt zu überraschen mit einer unerwarteten Reaktion. Nicht kriegerisch zurückschlagen, sondern mit den Nachbarländern, die Verbündeten Israels, USA, UK, Frankreich im Abfangen der iranischen Drohnen unterstützt haben, verhandeln und kooperieren, den Iran so spüren lassen, dass er alleine steht. Das passt ja zu dem, was Sie vorhin hatten mit dieser Allianz, genau, und mit diesem Zusammenwirken und vielleicht eine Rolle rückwärts, vielleicht eine überraschende Bewegung, einen überraschenden Move in dieses Warten reinhauen.
Ja, wieder systemisch betrachtet ist manchmal, wenn es sehr festgefahren ist, lohnt es sich, das System, also sprich, wer es beteiligt oder welche Parameter berücksichtigt, zu weiten. Dann kriege ich eine andere Dynamik rein und eine andere, ja, Gruppengröße, aber auch Ressourcen in dem Fall natürlich. Und deshalb ist das aus meiner Sicht in dem Fall eben eine sehr kluge Idee, Stärke zu demonstrieren, aber gleichzeitig zu deeskalieren im Idealfall.
Maja Göpel ist Transformationsforscherin, Buchautorin, Politikökonomin und sie ist heute meine Gästin hier im Studio, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Und Sie können mitschauen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben nämlich unser Studio geöffnet. Wir haben ein offenes Studio, ein Kamera-Livestream ist eingerichtet und Sie können, wenn Sie mögen, sich auch noch reinklicken unter deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Da können Sie mitgucken, mitchatten, mitdenken, mitdiskutieren und wir freuen uns sehr darüber. Monatelang haben die Ampelfraktionen ja gerungen um neue Regeln für den Klimaschutz und die sind sich jetzt einig geworden. Am Nachmittag kamen die Meldungen, gestern Nachmittag, und es soll eine Reform des Klimaschutzgesetzes geben. Anders als bisher sollen Ministerien nicht mehr zu Sofortprogrammen verpflichtet werden, wenn die Klimaziele in ihren Bereichen gerissen werden. Stattdessen soll auf die Einhaltung dieser Ziele künftig sektorübergreifend geguckt werden. Das heißt ganz konkret, wenn ein Sektor, aktuell sind das Verkehr und Gebäude, die Ziele verfehlt, die Klimaziele, dann kann ein anderer Bereich, in dem bereits weniger CO2 ausgestoßen wird als geplant, das ausgleichen. Das wird als Abschwächung gesehen, weil man eben nicht mit dem Finger auf zum Beispiel den Verkehr zeigen kann und sagen kann, du, du, du. Aber man könnte doch auch sagen, Maja Göpel, das ist ein Kompromiss, der die Handschrift der Ampel trägt.
Ja, interessant ist ja, wieso jetzt Kompromiss auf etwas steht, wo ja gerade eigentlich vor 3 Jahren erst einer gefunden wurde. Und zwar, und das ist ganz wichtig, deshalb ist mir immer so wichtig, den Einzelfall einzubetten, ne? Also auch Kontext im Sinne von der Geschichte mitzuliefern. Und da gab es ja ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, was da gesagt hat, wir müssen jetzt schnell handeln, weil sonst der CO2-Ausstoß in Deutschland nicht schnell genug sinkt, um die Rechte zukünftiger Generationen ausreichend zu schützen, weil dann einfach nichts mehr im CO2-Budget übrig bleibt für sie und damit natürlich ein anderer Gestaltungsraum und höhere Kosten und so weiter auflaufen, inklusive natürlich der Klimaschäden, die dann alle treffen. Und in dem Kontext wurde ja ein vorher durchaus so laufendes Klimagesetz verschärft durch die Sektorziele, weil man gesehen hat, es gibt besonders eben diesen einen Bereich, Verkehr, in Deutschland vielleicht nicht ganz erstaunlich, weil wir eine Automobilindustrie sind, wird immer verschleppt und es kommt nicht so richtig was in Schub. Und das war ja eigentlich die Idee, zu sagen, wir müssen es nachschärfen, damit wir das ernst nehmen, dass wir Ziele auch erreichen wollen. Und in dem Kontext ist es jetzt auch wichtig, sich anzugucken, was in den 2,5 Jahren an Politikempfehlungen oder Bereitschaft zu Veränderungen aus dem Ministerium gekommen ist. Und da komme ich einfach zu der ganz klaren Konklusion, das ist kein Klimaschutzgesetz, das ist ein Verkehrsministeriumsschutzgesetz, weil da kam nichts. Also wenn man jetzt gesagt hätte, die haben sich richtig bemüht und es geht halt einfach gerade nicht schneller, dann kann man natürlich sagen, natürlich sollte man da kooperativ rangehen etc. Aber wenn man sich anschaut, was da passiert ist, dass der Expertenrat für Klima, also der Klimaexpertenrat, der ja tatsächlich die Vorschläge der Ministerien evaluiert, also auswertet, ob die Maßnahmen, die da vorgeschlagen sind, auch wirklich im Verhältnis zu den Zielen stehen und die erreichen können, der hat das vom Verkehrsministerium ja nicht mal durchgelesen, weil er gesagt hat, das ist völlig klar, dass es überhaupt nichts bringt. Und das Tempolimit ist ja nur eins, was wirklich aus allen Ecken und Enden A, natürlich Reduktion mit sich bringen würde, und zwar ab morgen, und B, noch viele Co-Benefits wie weniger Lärm, aber auch weniger Verkehrstote und vielleicht sogar weniger Staus. Also gibt es ja auch interessante Studien dazu, wenn alles etwas temperierter läuft, dass es sich weniger blockt. Das heißt, das ist ja einfach dann einfach eine Blockade, die überhaupt nichts mit wirkungsvollen Maßnahmen zu tun hat, sondern mit parteipolitischer Positionierung. Und dann kann ich natürlich auch nicht sagen, ah ja, ist ein bisschen schwer jetzt gerade, deshalb müsst ihr jetzt mal einen Kompromiss finden. Also wenn alle sich nach bestem Wissen und Gewissen bemühten, dann kann man natürlich sagen, okay, und jetzt kriegst du ein bisschen von mir und bis dahin kriege ich von dir. Das ist so auch der Effort-Sharing-Mechanismus in der EU. Ne, da können wir unterschiedliche CO2-Emissionen teilen. Aber die Bereitschaft, sich überhaupt mal zu Veränderungen durchzuringen, die sollte schon erst gegeben sein.
Jetzt schreibt ein Hörer hier in den Chat, ja, aber der Autoverkehrssektor ist halt die heilige Kuh der FDP. Hat einen Punkt.
Naja, nee, also es ist ja ein ganz seltsames Verständnis von, welche Rolle nehme ich ein. Ich nehme natürlich im Wahlkampf eine Parteienrolle ein, aber wenn ich ein Ministeramt bekleide, dann schwöre ich auch einen Eid. Und der Amtseid heißt da, ich werde nach bestem Wissen und Gewissen das Gemeinwohl oder Gemeinwohlorientierung verfolgen und Schaden vom deutschen Volk abwenden und die Freiheiten aller gleichwertig schützen. Und dann sind die AutomobilbesitzerInnen oder die Autolobby ja erstens in ihren Freiheiten nicht höher als die 80%, die sich ein Tempolimit wünschen. Und zweitens habe ich natürlich auch eine Verpflichtung, einen Klimaschutzvertrag, der ja völkerrechtlich bindend ist, bestmöglich versuchen einzuhalten, damit ich eine Reputation auch auf der internationalen Ebene überhaupt erhalten kann. Und da, finde ich, ist diese parteipolitische Positionierung in den letzten Monaten von eben besagter Partei tatsächlich in einen Kollateralschaden überwachsen, den man inzwischen the German Vote auf europäischer Ebene nennt. Und da muss ich mich natürlich fragen, in dem Moment, wo ich ein Ministeramt bekleide, habe ich nicht mehr allein parteipolitisch, um mein Klientel zu vertreten, sondern gesellschaftliche Ziele zu erreichen. Dafür haben wir sie ja. Und die Nachhaltigkeitsstrategie ist eine übergeordnete Strategie, die für jede Regierungskonstellation gilt mit ihren Zielen.
Die Hörerinnen und Hörer hier im Chat, die geben Ihnen recht, da sind Wortmeldungen wie einen fauleren Kompromiss kann es gar nicht geben und fauler Kompromiss und Ampel kein Widerspruch. Oder ein Zuhörer schreibt auch, ganz in der Tradition der Politik der Verkehrsminister in den letzten 20 Jahren. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, aus dem Verkehrsministerium kam ja nichts. Es kam verschiedene Aussagen in letzter Zeit, die diese Diskussion auch noch mal neu befeuert haben. Nach der Einigung jetzt auf das neue Klimaschutzgesetz hat Volker Wissing ja seine Drohung vor Fahrverboten zurückgezogen. Das war noch mal eine ziemlich hochgekochte Diskussion, würde ich sagen. Und er hat eben gesagt, dieser Kompromiss in der Ampelkoalition, der sei ein vernünftiger Schritt, weil das bisherige Gesetz mit massiven Freiheitseinschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger verbunden gewesen sei. Und Fahrverbote, die er ja angedroht hatte, wenn es keine Einigung gibt, die seien mit der Einigung endgültig vom Tisch. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, ein Minister muss nach bestem Wissen und Gewissen die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger garantieren wollen. Wahrscheinlich hat Verkehrsminister Wissing einfach ein anderes Verständnis von Freiheit und tut das, was er für Freiheit hält.
Genau deshalb war das Bundesverfassungsgericht-Urteil ja nicht irrelevant, weil es dem Freiheitsbegriff eine intertemporale Komponente, so wie es im Fachterminus heißt, gegeben hat, dass nämlich die Freiheit von heute, jetzt, hier und ich nicht die Freiheit der anderen an anderen Orten und in der Zukunft automatisch übertrumpft, nur weil das dann meiner Sonntagsumfrage dient.
Jetzt steht dahinter ja aber die größere Frage, wie es möglich wird, so eine Transformation, und da spreche ich Sie jetzt als Transformationsforscherin an, gesellschaftsverträglich anzugehen. Weil es wird ja, und das kam, glaube ich, raus aus dem, was wir gerade besprochen haben, nicht gehen, wenn alles so weiterläuft, wie es läuft, sozusagen. Dann ist dem Klimaschutz nicht gedient. Das heißt, es wird Verzicht geben müssen, es werden Zumutungen geben müssen, da sein müssen. Und da geht es mir dann immer so, dass in dieser Diskussion sehr schnell diese Verbotskeule rausgeholt wird, was die Diskussion in so eine Richtung lenkt, die dann, wo man gar nicht mehr inhaltlich schaut, was brauchen wir denn, sondern wo wirklich dieses Verbot, dann dieses vermeintliche Verbot dann diskutiert wird. Und ich frage mich wirklich oft, wie man diesen Mechanismus aufbrechen kann, dass wirklich gesellschaftlich, wirklich ernsthaft nach diesem Freiheitsbegriff im Rahmen der Klimakrise gesucht wird.
Mhm. Ja, also wir haben typische Blockaden für diese Transformation oder auch überhaupt Nachhaltigkeitspolitik, weil genau wie Sie beschrieben haben, ist so, dass es braucht ja Strukturwandel. Und Strukturwandel hat auch eine Zeitlichkeit. Und es ist, ich nenne das manchmal das Delta of Doom, weil es kurzfristig anstrengend ist, unbequem ist. Kostet. Wir müssen was Neues lernen, wir müssen anders investieren, es gibt überall Baustellen, es gibt noch nicht die Infrastruktur, auf die ich leicht umsteigen kann. Und dann geht es ja aber darum zu zeigen, wo es mittelfristig dann wieder eine neue Form der Wohlstandssicherung gibt, die innerhalb der planetaren Grenzen, sprich den Realitäten des 21. Jahrhunderts, dann auch resilient und widerstandsfähig funktionieren kann. Und das geht immer verloren, und zwar durch diese strukturelle Kurzfristigkeit, dass nur auf Kosten geschaut wird. Das wird ja auch in vielen Bereichen deshalb diskutiert, die Schuldenbremse ja auch, können wir nicht anfangen, Ausgaben von Konsumtiven von Investiven zu trennen, damit man genau weiß, wenn wir jetzt zum Beispiel in die erneuerbaren Energien investieren, wird mittelfristig auch der Energiepreis reduziert werden und diese Nebenfolgen natürlich reduziert werden, was unbedingt einen volkswirtschaftlich, aber auch privatwirtschaftlich positiven Nutzen haben wird. Aber jetzt ist es erstmal teurer. Aber ist das dann eine Verschuldung oder ist das eine verantwortungsvolle Investition? Da geht's schon los. Also wie wollen wir die Kosten-Nutzen-Kalkulationen definieren? Und wie kommen wir aus dieser Kurzfristorientierung raus? Und die andere Frage ist ja wieder, warum schreie ich Verbot? Da bin ich wieder bei der historischen Einordnung. Ist ja nicht so, dass sich irgendwer diese Sachen von heute auf morgen ausgedacht hätte. Wir haben ja seit 50 Jahren diskutieren wir darüber, dass wir Dinge anders machen sollten. Die Energiewende, 98 gab es das erste große Gesetz dazu. Es ist ja klar, in welche Richtung es geht, und es gab ganz viele Mechanismen von Selbstverpflichtungen, von Zahlungen, von Anreizsystemen und so weiter. Und wenn irgendwann die alle reißen und man merkt, man kriegt die Ziele nicht besser in den Griff, dann ist eine verbindliche Regel für alle, das ist ja meistens das, was wir Verbot nennen, durchaus ein Befreiungsschlag für Investitionen. Es gibt eine Richtungssicherheit, aber auch, wenn wir es sozial anschauen, habe ich dann endlich das Gefühl, es ziehen alle mit. Und das ist zum Teil das, was eben auch runterfällt in dieser Debatte. Wenn wir es alles über den Preis steuern, sind natürlich diejenigen, deren Portemonnaie kleiner ist, sehr viel stärker genötigt, sich zu verändern, als diejenigen, die sagen, naja, kommt aus der Portokasse. Und deshalb sind manchmal diese klaren Ansagen, das nehmen wir aus dem Verkehr, das ist kein Standard mehr, der ins 21. Jahrhundert passt, eigentlich ja nur ein Fortschrittsbeschleunigungsinstrument, was Sprunginnovationen vielleicht zulässt, und nicht ein Verbot, selbst wenn wir uns dann unsere Gewohnheiten verändern müssen. Aber die Frage ist ja, wie gehen wir eigentlich davon aus, dass Gewohnheiten, die wir heute, 2024 haben, in irgendeiner Weise 2030, 2035 noch die gleichen sein werden. Das ist so der letzte Punkt, dass diese Behauptung, dass alles so bleiben könnte, wie es heute ist, wenn wir nichts verändern würden aktiv, das ist natürlich komplette Farce. Also es wird verändert bei Design oder bei Desaster. Und das sind so die drei Punkte. Also welche Zeitlichkeit gucke ich mir an bei den ganzen Kosten-Nutzen und wie stark sind so diese Gewohnheiten und der Normalismus und warum wird er eh nicht so bleiben, wie er heute ist? Und dann natürlich wirklich zu überlegen, was sind Gewohnheiten und was sind Standardsicherungen, damit unsere Art, sich fortzubewegen, halt zukünftig funktionieren kann.
Die Transformationsforscherin Maja Göpel ist mein Gast hier heute und wir sortieren gemeinsam die Themen, die diesen Tag nachrichtlich prägen. Und Sie als Hörerinnen und Hörer sind natürlich immer auch unsere hörenden Gäste. Heute können Sie auch unsere sehenden Gäste sein. Wir haben nämlich wieder unser Studio virtuell geöffnet. Das heißt, Sie können dem Kamera-Livestream folgen, uns hier wirklich im Studio über die Schulter schauen. Und Sie können aber auch gerne mitkriegen, was während der Musik eigentlich so passiert in so einem Radiostudio. Und wenn Sie jetzt finden, dass das interessant klingt, dann gehen Sie mal gerne auf deutschlandfunkkultur.de/offenes-studio. Da können Sie den Livestream verfolgen, mitchatten und eben mitkriegen, was ich gerade schon geschildert habe. Im Entwurf für das neue CDU-Grundsatzprogramm steht ein Satz, über den ziemlich viel diskutiert wurde vor einiger Zeit. Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Das Nachrichtenportal Table Media, das berichtet, dass dieser Satz geändert werden soll. Ein Islam, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland. Im Journalismus lernt man früh, dass so eine doppelte Verneinung eigentlich überhaupt nicht geht, weil die total verwirrt. Also dieses Islam, der die Werte nicht teilt, gehört nicht, dass man es lieber dann umdreht und positiv formuliert. Aber diese Umformulierung hat natürlich einen Grund. Hier geht es natürlich ums Framing und um einen Versuch der CDU, das würde ich jetzt erstmal anerkennen, weniger ausschließend zu klingen. Gelingt das, Maya Göpel?
Also weniger ausschließend empfinde ich das nicht, sondern es sagt ja eigentlich, die Tür ist erstmal zu und dann kannst du anklopfen und dann kannst du mir sagen, wie du drauf bist und dann darfst du rein. Das ist natürlich eine andere Form des Umgangs, also weil die Frage, wie kommt die Person hier hin, damit schon mal ausgeklammert wird. Und das Recht auf Asyl und wenn ich auf der Flucht bin, ist ja erstmal, ich komme als Mensch. Und von daher die Tür offen zu haben für diejenigen, die migrieren müssen, ist ja ganz, ganz, ganz relevant. Und dann zu sagen, sie ist aber, also wie soll das funktionieren? Soll ein Gesinnungstest zusätzlich jetzt zum Asylantrag laufen, bevor man aus den Auffangzentren überhaupt nach Europa übersiedeln darf? Also ich frage mich auch in der Umsetzung, was verändert sich dadurch? Oder ist es nur eine Signalwirkung? Also ich bin mir nicht ganz klar. Ich finde nur das Messaging ziemlich stark.
Jetzt haben wir einen Hörer, der schreibt im Chat: Oh no, Leitkultur, schnell noch Wähler aus der AfD abgreifen, seufz.
Ja, dieses Leitkultur ist auch so eine total interessante Kategorie, ne? Weil wenn man sich anschaut, dass wir gleichzeitig darüber sprechen, dass wir in Einwanderungsland A schon längst sind und B noch mehr werden müssen, damit wir in Zukunft hier den Wohlstand sichern können, dann zu fragen, was ist denn eigentlich die Leitkultur, ohne damit wenigstens einen Prozess anzuschließen, wo man das mit denjenigen, die hier schon leben und die man gewinnen möchte, vielleicht partizipativ zu machen, sondern das irgendwie mit so Traditionen vorgeben zu wollen, passt alles nicht so richtig zusammen. Also entweder öffne ich mich und möchte Zukunft gestalten oder ich versuche an Traditionen anzuschließen, die aber so ein bisschen aus der Zeit gekippt sind.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Maya Göpel, für Ihren Besuch und fürs Mitdiskutieren. Und vielen Dank an Sie, liebes Publikum, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mitdenken und Mitchatten. Und ich merke, da ist auch noch mehr Gesprächsbedarf. Den können wir gleich gerne noch stillen. Wir haben nämlich gleich noch im Anschluss unsere virtuelle Redaktionssitzung. Da können Sie dann auch mit Video und Ton mitmachen. Und wenn Sie gerade erst zugeschaltet haben und trotzdem Lust auf eine Redaktionssitzung haben, können Sie das gerne tun unter deutschlandfunkkultur.de/offenes-studio.